Deutschlandfunk.
In der vorletzten Folge von Eine Stunde History, da haben wir gehört, welche Torturen die frühen Christen unter anderem unter Kaiser Nero ertragen mussten in Rom. Sie wurden verfolgt, sie wurden den Tieren zum Fraß vorgeworfen und als lebendige Fackeln verbrannt. Was da noch keiner ahnen konnte, war, dass das Christentum mal ganz groß rauskommen würde, und zwar nicht nur in Rom.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jetzt mal der Reihe nach. In 100 Folgen vom Anfang bis jetzt.
Folge 15, die Konstantinische Wende.
Mit Steffi Orbach.
Jetzt wird das Christentum groß. Die Christen erhalten Religionsfreiheit und können ihren Glauben offen leben. Die grausamen Verfolgungen, die sind jetzt vorbei. Und nicht nur das, das Christentum wird rechtlich anerkannt. Und vielleicht könnt ihr euch schon denken, wer für all das maßgeblich verantwortlich war. Denn sein Name steckt in dieser Wende. Es war Kaiser Konstantin.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Also, dann lass uns den doch mal angucken, den Kaiser Konstantin. Römischer Kaiser von 306 bis 337. Er hat den Beinamen der Große bekommen. Wie kommt man zu so einem Beinamen? Also, was hat ihn groß und bedeutend gemacht?
Den hat er vermutlich bekommen von einem zeitgenössischen Historiker namens Praxagoras von Athen. Und er war für die Entwicklung des Christentums im Römischen Reich und später, wie du schon gesagt hast, in ganz Europa von eminenter Bedeutung. Und drittens, er hat das alte Byzanz umgebaut. Aus Byzanz wurde Konstantinopel, heute ist das Istanbul.
Was wissen wir denn sonst noch über Konstantin?
Also geboren wurde er irgendwann zwischen 270 und 288, und zwar im heutigen Serbien, in der drittgrößten Stadt des Landes, in Nis. Er stammte aus einfachen Verhältnissen, seine Mutter war angeblich Stallmagd, sein Vater Offizier, aber auch hier gibt es Fragezeichen, weil wir wie so oft nur wenige Quellen haben. Sein Vater wurde offenbar 293, eine Art Unterkaiser im Westen des Reiches, zu der Zeit herrschte nämlich die Tetrarchie. Das war eine Regierungsform für dieses riesige römische Reich, bei der es zwei Kaiser und zwei Unterkaiser gab. Das Reich wurde dadurch in eine Ost- und eine Westhälfte sozusagen geteilt, aber als Ganzes erhalten.
Wie stand es denn überhaupt so grundsätzlich um das Römische Reich am Ende des 3. Jahrhunderts?
Ja, dieses merkwürdige Konstrukt der Tetrarchie konnte das Reich jedenfalls eine Weile lang stabilisieren nach der sogenannten Reichskrise von 235 bis 285. In dieser Zeit wurde das Römische Reich von mehreren Seiten angegriffen, im Norden von germanischen Großverbänden und im Osten von den Sassaniden, die in Mesopotamien angesiedelt waren. Das Reich war damit an seine militärischen Grenzen gestoßen und es wurde gleichzeitig noch von inneren Unruhen und Abspaltungen geprägt, zum Beispiel 260 in Gallien. Um diese vielen Krisen zu bekämpfen, war eine neue Führungsstruktur notwendig und die Aufteilung der Macht und natürlich auch die Aufteilung der militärischen Fähigkeiten in einen Westen mit Rom und einen Osten mit Konstantinopel als Schaltzentralen. Das war offenbar wirksam. Aber beide gehörten nach wie vor zusammen zum Imperium Romanum.
Wir haben uns ja in den letzten Folgen auch schon öfter mit der Lage der monotheistischen Religionen im Römischen Reich beschäftigt, das ja mehrheitlich einem Kultglauben anhing. Konstantin, der hat ja das Christentum gefördert. Heißt das, dass es unter seiner Herrschaft dann gar keine Verfolgung mehr gab von Christen?
Gab es nicht. Ganz im Gegenteil. Konstantin öffnete dem Christentum den Weg in die Legalität, gleichberechtigt neben dem Kultglauben. Und das hatte einen handfesten innenpolitischen Grund, denn das Zusammenleben zwischen Christen und Nichtchristen war schwierig. Außerdem ließ sich das Christentum trotz aller Verfolgungen nicht zurückdrängen. Unter Kaiser Galerius, einer der unmittelbaren Vorgänger Konstantins, wurde im Frühjahr 311 ein Toleranzedikt erlassen, das die Christenverfolgungen beendete. Konstantin setzte das fort, obwohl wir nicht so ganz genau wissen, wie er selbst denn nun zum Christentum gestanden hat. Zwei Jahre später garantierte 313 die Mailänder Vereinbarung die Religionsfreiheit im Römischen Reich. Ausschlaggebend für diese Vereinbarung soll angeblich ein Ereignis gewesen sein, das ein Jahr zuvor vor den Toren Roms stattgefunden haben soll. Nämlich ein Zeichen am Himmel, das den Sieg in einer Schlacht um die Macht im Römischen Reich vorhersagte. Und dieses Zeichen war das Christusmonogramm Chiro. Wenn man dem folgen würde, würde man siegen.
Ja, und wenn es ein wegweisendes Ereignis im Leben von Konstantin gab, dann war es wahrscheinlich die Schlacht an der Milvischen Brücke 312. Da hat Konstantin seinen großen Gegner Maxentius besiegt und wurde alleiniger Herrscher über das römische Westreich. Und bevor wir darüber jetzt mehr erfahren, da muss ich mal kurz vor allem den jüngeren Hörerinnen und Hörern etwas erklären, nämlich die Game Show Jeopardy. Das ist eine Quizshow aus den USA. Die läuft sozusagen umgekehrt. Also der Moderator gibt die Antwort vor. Der oder die Kandidatin muss die dazugehörige Frage stellen. Das Ganze ist in mehrere Kategorien unterteilt und es gibt unterschiedlich viele Punkte pro Antwort. Und das Bekannteste an dem Ganzen ist wahrscheinlich die Musik.
Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe Ihrer Lieblings-Quiz-Show History Jeopardy. Ich bin Ihr Gastgeber Mathis Jungblut und auf das heutige Thema freue ich mich ganz besonders. Es geht um Konstantin den Großen und die konstantinische Wende. Unsere Kandidatin in der Finalrunde ist Conny. Sie hat sich gegen tausende Mitbewerberinnen und Mitbewerber durchgesetzt.
Hallo.
Und das sind unsere Kategorien. Erstens, Glauben ist alles. Zweitens, die Milvische Brücke. Und drittens, Fake it till you make it. Jede Kategorie hat mehrere Stufen, die unterschiedliche Punkte geben. Ziel ist es, wie immer, 1000 Punkte zu sammeln. Wir legen los. Bitte wähle eine der Kategorien.
Okay, das ist schwer. Ich fange mal locker an. Ich nehme die Milvische Brücke 100.
Konstantin marschiert 312 auf Rom zu und will seinen Gegner Maxentius angreifen, der die Herrschaft über die Stadt hat. Wenige Tage vor der entscheidenden Schlacht an der Milvischen Brücke, vor den Toren Roms, erscheint Konstantin am Himmel ein leuchtendes Kreuz mit berühmten Worten. In hoc signor vinces, also in diesem Zeichen wirst du siegen. Erst weiß Konstantin nichts damit anzufangen, doch am Abend vor der Schlacht erscheint ihm Jesus Christus. Danach stattet Konstantin die Schilder seiner Truppen damit aus.
Was ist das Christusmonogramm Chi Rho?
Und das ist richtig. Sehr gut. Dann bitte weiter.
Dann nehme ich jetzt die Milvische Brücke 300.
Konstantins Gegner Maxentius ertrinkt während der Schlacht im Tiber. Danach wird sein Kopf auf einer Lanze durch Rom getragen. Für die Menschen ist das ein klares Zeichen. Der Bürgerkrieg ist vorbei und Konstantin der neue Herrscher über den Westen des Römischen Reiches. Dieses Denkmal in Rom ist ein Symbol für diesen bedeutsamen Sieg.
Mist, ich komme nicht drauf. Ich hab's genau vor Augen, aber mir fällt der Name nicht ein.
Ah, die Zeit ist abgelaufen. Die Frage wäre natürlich gewesen, was ist der Konstantinsbogen? Naja, das hätte man wissen können. Okay, weiter geht's.
Ich mache weiter mit Glaube ist alles 100.
Für die Verbreitung des Christentums ist Konstantins Herrschaft ja von hoher Bedeutung. Das zeigt sich an mehreren Ereignissen und auch an Entscheidungen Konstantins. Ein Jahr nach dem Sieg an der Milvischen Brücke, 313, wird Religionsfreiheit für Christen und auch für andere Religionen im ganzen Reich vereinbart. Und zwar zwischen dem Herrscher des westlichen Römischen Reichs, Konstantin, und dem östlichen Reich, Licinius. Durch die Vereinbarung werden Anhänger des Christentums erstmals nicht mehr verfolgt. Es wird sogar rechtlich anerkannt.
Das ist einfach. Was ist die Mailänder Vereinbarung? Da bin ich jetzt weiter dran, oder? Ich nehme Glaube ist alles 400.
Zwischen dem Herrscher des Westens, Konstantin, und des Ostens, Licinius, gibt's immer mehr Spannungen. Es kommt zur entscheidenden Schlacht und Konstantin gewinnt. Er wird der Herrscher über das gesamte Römische Reich mit großen Befugnissen. Zum ersten Mal tritt der römische Kaiser kurz nach Ende des Machtkampfs als Schiedsrichter bei einer kirchlichen Frage auf. Konstantin ruft Bischöfe aus dem ganzen Reich zusammen, um über den arianischen Streit zu beraten. Es zeigt, dass das Christentum nicht mehr nur geduldet ist, es ist zu einer ganzen Angelegenheit des Reiches geworden.
Was ist das Konzil von Nicea? Da weiß ich sogar, wann das war, nämlich 325.
Ja, Angeberin, ja, aber das ist richtig.
Dann geht's jetzt weiter mit Fake it till you make it für 400, bitte.
In der Forschung wird diskutiert, ob Konstantin seinen Glauben nur vorgegeben hat. Also ob er das Christentum benutzt hat, um seine Macht zu sichern, oder ob er wirklich überzeugter Christ war. Denn auch nach seiner Christusvision an der Milvischen Brücke wurden immer noch neue Goldmünzen geprägt mit einer anderen Gottheit drauf. Eine Gottheit, die für Konstantin früher eine große Rolle gespielt hat.
Was ist Sol Invictus?
Ja, das läuft ja hier wie geschnitten Brot. 1000 Punkte, Ziel erreicht.
Ja, ich habe noch nie etwas gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch zu einem Probeabo für eine Geschichtszeitschrift Ihrer Wahl. Aber kleiner Tipp, nach 4 Wochen kündigen nicht vergessen. Das war's auch schon wieder mit History Jeopardy. Mein Name ist Mathis Jungblut. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie historisch.
Mathis Jungblut war das mit einer Folge Jeopardy über Kaiser Konstantin und seine Errungenschaften. Und diese Figur des Konstantin, die wollen wir uns jetzt mal näher ansehen. Das machen wir mit Professor Bruno Bleckmann. Er ist Althistoriker an der Uni Düsseldorf und er ist Konstantin-Experte. Hallo, Herr Bleckmann.
Hallo, guten Tag.
Herr Bleckmann, wir haben ja schon ein bisschen was gehört über den Konstantin, zum Beispiel, dass er aus recht einfachen Verhältnissen stammte. Aber bitte beschreiben Sie uns doch nochmal, was wissen wir über Konstantin?
Also für einen römischen Kaiser wissen wir relativ viel über Konstantin. Das hängt natürlich auch mit seiner langen Regierungszeit zusammen, von 306 bis 337, sodass wir viele Dokumente aus seiner Zeit haben. Wir haben auch Selbstzeugnisse, die man in der Vita Konstantini Eusebs lesen kann. Dort sind sie eingelegt. Wir haben auch andere Selbstzeugnisse. Wir haben zahlreiche Inschriften. Wir wissen auch ungefähr, wie er aussah. Das ist ja bei römischen Kaisern immer der Fall.
Wie denn?
Ja, wir wissen das durch Münzen. Und diese Münzen erlauben ja dann auch Porträts, Statuenporträts zu identifizieren.
Wie sah er denn aus, der Konstantin?
Zum Beispiel haben wir das Kolossal, die Kolossalstatue Konstantins des Großen, die im Kapitolinischen Museum in Rom steht. Ja, wie sah er aus? Er hatte vor allem eine sehr markante, adlerschnabelförmige Nase.
Mhm.
Ja, das kann man sagen. Es gibt auch Beschreibungen antiker Quellen zu Konstantins Aussehen. Da wird gesagt, er habe einen sehr dicken und starken Nacken gehabt. Das können wir allerdings nicht so in dieser Form nachprüfen.
Was wissen wir denn darüber, wie er zum Christentum stand?
Darüber wissen wir einerseits sehr viel, andererseits sind das natürlich Zeugnisse, die eben wiederum tendenziös sind. Wir haben also auf der einen Seite ein Selbstzeugnis, das ist sehr interessant, eine Rede Konstantins des Großen an die Versammlung der Heiligen. Aus diesem und anderen Selbstzeugnissen ist ganz klar, dass er sich zum Christentum bekennt und sich als einen Angehörigen gewissermaßen der Kirche betrachtet. Also da besteht eigentlich kein Zweifel. Das Problem ist nur, dass eben er gegenüber paganen Milieus dann eher als Heide auftritt. Das heißt, er geht eben gewissermaßen auf die Erwartungen seiner Adressaten auch teilweise ein in seinen Bekenntnissen.
Sie sagen jetzt gerade, er war selbst auch Christ, er bekannte sich zum Christentum. Glauben Sie, dass er das aus Überzeugung tat oder war das ja strategisch oder politisch motiviert?
Also das ist eine ganz alte Debatte. Es gibt die Sicht der Dinge, dass der sozusagen als Machiavellist das Christentum benutzt hat, um seine politischen Zwecke durchzusetzen. Es gibt auch die gegenteilige Annahme, dass er gerade, weil er eigentlich ein etwas beschränkter Soldat war, ehrlich vom Christentum überzeugt war. Ich würde sagen, das eine schließt ja das andere nicht aus. Er hat auf der einen Seite eindeutig politische Ziele gehabt, aber er hing dem Christentum persönlich an, weil das eben gar nicht mit seinen politischen Zielen im Widerspruch stand. Mhm. Das Christentum, das er hatte, war ja ein Christentum, das die Rolle des Kaisers ins Zentrum stellte. Der Kaiser hatte die Aufgabe, zwischen Gott und der Welt zu vermitteln, die Ordnung, die Gott gefiel, auf Erden durchzusetzen. Und umgekehrt sah er sich gewissermaßen von Gott berufen, eine Mission zu erfüllen. Also das Gottesgnadentum ist ja ein ganz wichtiges Element dieser christlichen Überzeugung Konstantins des Großen.
Wir haben ja eben auch schon gehört in dieser Folge die Geschichte über das Zeichen am Himmel, das Konstantin gesehen haben will, das den Sieg in der Schlacht an der Milvischen Brücke vorhersagte. Was halten Sie von dieser Geschichte?
Da muss man wissen, dass es eine Fülle von Visionsberichten gibt. Es gibt auch einen späten Visionsbericht, da erscheint das Kreuz nachts am Himmel. Mhm. Die bekannte Vision ist ja eine Vision, die am Tag stattfindet. Und diese Vision kennen wir aus der Spätzeit Konstantins. Konstantin soll das allerdings selbst Euseb von Caesarea erzählt haben.
Glauben Sie denn, Herr Bleckmann, dass es dieses Zeichen am Himmel wirklich gegeben hat?
Also ich weiß es nicht. Es ist letztlich auch nicht so bedeutungsvoll. Wichtig ist, dass Konstantin durch eine solche Aussage klar machen konnte, dass er im Bunde mit dem christlichen Gott war. Man muss aber sich klar machen, auch in der Vita Constantini ist davon die Rede, dass Konstantin ständig Visionen hat. Er hat nicht nur diese eine Vision, sondern er hat ständige Visionen. Und diese Visionen, die sind auch an sich nichts Neues, sondern jeder römische Kaiser betonte, dass er von himmlischen Mächten, welcher Art auch immer, direkt und persönlich unterstützt wurde.
Wenn wir jetzt noch mal auf die Person Konstantin gucken, warum wollte eigentlich Konstantin allein über das ganze Imperium herrschen?
Ja, das ist eine etwas komplizierte Sachlage. Die hängt damit zusammen, dass üblicherweise ohnehin römische Kaiser allein herrschen. Aber seit dem ausgehenden 3. Jahrhundert haben wir eine Konstellation, in der, um die verschiedenen Probleme in den verschiedenen Gebieten des Römischen Reiches zu bewältigen, militärische Herausforderungen und so weiter, hatte man eine Art von kollektiven Kaisertum eingerichtet. Mhm. Der Diokletian herrscht ja gemeinsam mit anderen Kaisern. Und es sollte auf der einen Seite der Stabilisierung der römischen Herrschaft dienen, indem man eben einen imperialen Zugriff auf alle Gegenden des Römischen Reiches herstellt, durch die Vervielfältigung des Kaisers. Auf der anderen Seite war das Römische Reich fragiler geworden, weil nämlich alle diese Kaiser potenziell sich gegeneinander bekämpften. Und derjenige, der in der Konkurrenz mit anderen Kaisern gewissermaßen mehr Territorien hatte, der machte das Rennen, während der andere, der weniger Territorien hatte, da drohte letztlich auch eine Niederlage in einem potenziellen Bürgerkrieg. Deshalb musste Konstantin in seiner Situation, in dieser zerfallenden Mehrherrschaft, fast präventiv gewissermaßen die Gesamtheit des Römischen Reiches kontrollieren.
Wenn wir jetzt mal zum Abschluss auf die konstantinische Wende gucken als Gesamtes, gab es eigentlich durch sie noch andere Veränderungen oder Neuerungen, außer jetzt die der Gleichstellung des Christentums mit den traditionellen Kulten?
Ja, es ist von Anfang an, würde ich sagen, auch mehr als eine Gleichstellung gewesen, weil Konstantin ganz deutlich seine Sympathien für das Christentum erkennen lässt und in vielfacher Hinsicht das Christentum auch bevorzugt wird. Das heißt, der Weg zur Staatsreligion ist im Grunde genommen schon mit Konstantin eingezeichnet. Es ändert sich aber eben beispielsweise auch sehr viel für die christlichen Kirchen umgekehrt, denn die christlichen Kirchen bekommen durch die konstantinische Wende eine quasi staatliche Struktur. Sie werden integriert in den Staatsapparat und auf diese Weise verändert sich das Gesicht der christlichen Kirche. Das könnte man vielleicht als zusätzlichen Aspekt nennen. Es geht also nicht nur um die Christianisierung des Römischen Reiches, sondern es geht gewissermaßen um die Imperialisierung der christlichen Kirche.
Professor Bruno Bleckmann war das. Er ist Althistoriker an der Uni Düsseldorf und er ist Konstantin-Experte. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Bleckmann.
Bitte sehr, gerne.
Matthias, jetzt waren also Christentum und der römische Götterkult weitgehend gleichgestellt und die Christenverfolgungen, die hörten auf. Wie sah denn der Götterkult im Alltag der Menschen im Römischen Reich aus?
Zunächst einmal glaubten die Menschen, dass die Götter real existieren. Wenn es beispielsweise ein Gewitter gab, dann war das der Beweis für die Existenz des obersten Gottes Jupiter. Der war ungefähr vergleichbar mit Zeus bei den Griechen. Das heißt, die römischen Götter waren Teil des irdischen Lebens und sie griffen auch aktiv in den Alltag der Menschen ein oder waren bei Schlachten und Naturkatastrophen zugegen. Und deshalb mussten die Götter gnädig gestimmt werden, damit die Ereignisse auf Erden einen guten Verlauf oder ein positives Ende nahmen. Daraus folgte dann, dass Opfer gebracht oder Rituale abgehalten werden mussten und wenn die Opfer und Rituale den Regeln entsprechend durchgeführt wurden, dann blieb den Göttern ja eigentlich gar nichts anderes übrig, als gnädig gestimmt zu sein. Dann, so die Hoffnung, konnte ja nichts Schlimmes mehr passieren.
Tja, wenn das alles so einfach wäre. Wie ist das denn praktiziert worden eigentlich?
Öffentlich und privat und lokal unterschiedlich. Die öffentlichen Kulte wurden meistens, aber nicht immer, von Priestern durchgeführt. Es gab unterschiedliche Formen der kultischen Handlung. Es wurden sogar Rituale und Kulte unterworfener Völker übernommen. Daneben Aber gleichberechtigt und auch gleich wichtig gab es private Kulte im eigenen Haus, meistens an einem Hausschrein. Da wurde dann vor allem für die Zeugungskraft der Männer und die Empfänglichkeit der Frauen gebetet. Auch im Privaten wurde über die korrekte Durchführung der Riten gewacht, weil sonst wären sie wirkungslos geblieben. Nach dem Tod von Kaiser Augustus im Jahr 14 nach Christus setzte sich noch der Kaiserkult im Reich durch. Das war besonders für Juden und Christen ein Problem. Sie hielten an dem einen Gott fest, den sie ausschließlich verehrten. Und sie verweigerten öffentlich den Kaiserkult, was Sanktionen nach sich ziehen konnte.
Also für die Christen, da änderte sich so einiges durch die konstantinische Wende, wie ihr Leben in dieser Zeit damals, davor und danach aussah. Das will ich jetzt besprechen mit Professor Katharina Heiden. Sie lehrt am Institut für Historische Theologie in Bern. Hallo Frau Heiden.
Hallo.
Frau Heiden, wir haben ja in einer der letzten Folgen gehört, wie grausam die Christenverfolgung zum Beispiel unter Kaiser Nero war im Römischen Reich, später dann auch durch Diokletian. Im Jahr 311 war dann Schluss damit. Kaiser Galerius erließ das Toleranzedikt. Was stand da drin?
In dem Toleranzedikt von Galerius steht drin, dass er und seine Mitkaiser jetzt verstanden haben, dass man die Christen auf diese Weise mit den Verfolgungen eigentlich nicht in den Griff bekommen kann und dass man deswegen beschlossen hat, sie zu erlauben, also ihnen die Kultausübung zu erlauben, solange sie loyal sich dem Kaiser gegenüber zeigen. Und das zeigt eben, dass das Ziel der Christenverfolgung eigentlich immer gewesen ist, die Christen zu integrieren in die römische Gesellschaft. Und da sie eben durch ihren eigenen Glauben und durch diese Vorstellung, dass das eigene Gewissen und die kultischen Handlungen, die man vollzieht, in Übereinstimmung sein müssen, genau mit dieser Einheit, sagen wir mal, von Kultgemeinschaft und politischer Gemeinschaft in Konflikte geraten sind, konnten die Christen das aus ihrer eigenen Überzeugung nicht. Und die Kaiser haben über viele Generationen versucht, damit irgendwie umzugehen, mit Verfolgungen, mit Integrationsversuchen. Und das Toleranzedikt ist eigentlich, könnte man sagen, so ein letzter Abschluss, wirklich nochmal zu versuchen, die Christen zu integrieren.
Sie haben es gerade schon kurz erwähnt. Für diese Toleranz wurde allerdings eine Gegenleistung erwartet. Die Christen mussten im Gegenzug für das Wohl des Kaisers und für das Reich beten. Wie genau sah das aus?
Ja, also die Folie dafür ist möglicherweise das gewesen, was man mit den Juden schon länger ausgehandelt hatte, dass man also eigentlich keine Opfer mehr erbringen musste, also vor einem Kultbild des Kaisers zum Beispiel oder einem Gott, den der Kaiser besonders verehrt hat, eben ein Opfer zu verbringen. Also Libationsopfer sind das meistens, Flüssigkeiten, Getränke, sondern dass sie einfach mit Worten sozusagen ihr Opfer bringen konnten, also für das Wohl des Kaisers beten. Und damit hatte man eigentlich einen Kompromiss gefunden, der es eben möglich macht, nicht polytheistisch sozusagen zu agieren, nicht vor Götterbildern zu beten und zu opfern und gleichzeitig aber dieses Problem der politischen Loyalität im Blick zu halten. Denn das war ja für die Kaiser wichtig, dass alle Religionsgemeinschaften, alle Kultgemeinschaften, und davon gab es sehr, sehr viele, zugelassen sind, solange sie eben den Kult, der das Staatswohl garantiert hat, irgendwie integrieren konnten.
Wie kam es eigentlich zu diesem Sinneswandel? Denn jetzt gar nicht mal so viele Jahre vorher ging es ja noch außerordentlich brutal und grausam gegenüber den Christen zu im Römischen Reich.
Ja, genau, da muss man natürlich auch immer ein bisschen unterscheiden. Also was wir heute von den Christenverfolgungen in unseren Vorstellungen haben, verdankt sich natürlich häufig christlichen Erzählungen darüber, die diese Märtyrer eben auch hochstilisiert haben. Und wenn man das machen wollte, musste man die Grausamkeit der Staatsmacht der römischen Kaiser eben besonders stark hervorheben. Das muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Es ist sicherlich nicht alles falsch, aber es ist auch nicht so, wie uns Ben-Hur und andere mediale Anwendungen sozusagen Glauben machen wollen. Also die Grausamkeit ist häufig eher literarisch als faktisch. Und zugleich würde ich auch sagen, es ist vielleicht gar nicht so ein großer Sinneswandel, sondern auch Galerius und im Übrigen auch Konstantin, dem man ja dann diese Wende zuschreibt, die wollten einfach Kaiser sein, die ein krisengeschütteltes Reich zusammenhalten halten mussten. Und da haben sie verschiedene Dinge ausprobiert. Und es gab unter denen auch Kaiser, die reichsweit wirklich auch Christen verfolgt haben. Allerdings auch wieder nicht so, dass da Häscher auf den Straßen unterwegs gewesen wären und die Christen in die Katakomben getrieben hätten, sondern eher so, dass es Opfergebote gab, also die Verpflichtung für alle Staatsbürger, Reichsbürger zu opfern. Und wer sich dem entzogen hat, der musste dann eben mit Konsequenzen rechnen. Und das führte dazu, dass man als Nachbarn sozusagen auch Christen anzeigen konnte und sagen konnte, also diese Person würde sich wohl diesem Opfer verweigern. Und dann wurde sie hervorgeholt in die Öffentlichkeit und sollte das Opfer vollbringen. Und zur Belohnung sozusagen oder zur Bestätigung gab es dann auch Opferbescheinigungen, die man mit sich tragen konnte, die mit zwei Zeugen Unterschriften gezeigt haben, ja, also diese Person hat geopfert und ich habe es gesehen und kann es bestätigen. Und damit konnte man dann sozusagen herumlaufen und auf Nachfrage diese Opferbescheinigung eben auch vorzeigen. Und solche Opferbescheinigungen haben wir auch. Die haben sich im ägyptischen Wüstensand unter anderem erhalten.
Wie sehen die aus?
Ja, das sind so Papyri, so lange, schmale.
Wie so eine Urkunde oder so? So stelle ich mir das gerade vor.
Ja, genau. Also ja, irgendwas zwischen Urkunde und Fahrschein, würde ich sagen. Also es ist wirklich Gebrauchsdokumente, sind jetzt nicht besonders feierlich oder so, also nicht großartig versiegelt. Man sieht dann häufig auch die verschiedenen Handschriften, das ist natürlich toll, wo dann Leute auch etwas ungelenk eben bezeugen, dass sie gesehen haben, dass der und der aus dem und dem Dorf an dem und dem Tag geopfert hat. Und das ist eigentlich das, was historisch stattgefunden hat. Natürlich gab es dann auch manchmal Exzesse vielleicht auf beiden Seiten, könnte man sagen. Es gab natürlich auch radikalisierte christliche Gruppierungen, von denen sich dann auch die Kirchen wieder abgesetzt haben und gesagt haben, man soll das Martyrium also nicht suchen. Aber sowas gab es und dann hat sich das auch häufig hochgeschaukelt. Aber wie gesagt, das Allermeiste sind wohl literarische Stilisierungen, die dann eben den Märtyrerkult nach der sogenannten konstantinischen Wende, also im 4. und 5. Jahrhundert, befördern sollten.
Ja, Frau Heiden, es ist gut, dass Sie das auch nochmal eben gerade erwähnt haben, dass es ja zu dieser Zeit nicht nur den einen Kaiser gab im Römischen Reich, sondern es gab zu dieser Zeit vier und einer war eben Kaiser Konstantin, einer war auch der Kaiser Galerius und Kaiser Konstantin, das war ja, würde ich sagen, mal derjenige, der sich mit der Anerkennung des Christentums einen, ja, so aus heutiger Sicht vielleicht einen viel größeren Namen gemacht hat mit dieser konstantinischen Wende. Da würde ich jetzt auch ganz gerne mal langsam mit Ihnen hinkommen. Wie kam es denn von diesem Toleranzedikt dann weiter bis hin zur konstantinischen Wende? Was ist dazwischen passiert?
Also Wende klingt natürlich immer so ein bisschen wie der Mauerfall 1989 oder so. So ist es sicherlich nicht gewesen. Und man kann sich fragen, ob Konstantin überhaupt wusste, dass er gerade eine Wende einläutet. Ja. Wir würden heute sagen, dass das also im 4. bis ins 5. Jahrhundert hinein sich zieht. Ein Prozess, der aber natürlich durch Konstantins Bevorzugung des Christentums initiiert wird. Und die Bevorzugung hat vielleicht so zwei Seiten. Eine ist die private. Also ist Konstantin wirklich der erste christliche Kaiser? Kann man sich fragen. Und eins ist die öffentliche. Und bei beiden gibt es natürlich viele Forschungen, viele verschiedene Meinungen. Und bei der öffentlichen, das ist ja dann das, was eben die konstantinische Wende hervorruft, muss man zum einen sagen, dass Konstantin eben in zwei Schritten dann auch diese Vierkaiserherrschaft wieder abgeschafft hat und wieder zu einem Alleinherrscher geworden ist. Das hat ihm natürlich große Macht über das Reich gegeben. Und dann hat er eben ganz im Sinne dieses Toleranzedikts versucht, das Christentum zumindest zu privilegieren, also wieder auf dieselbe Stufe zu heben wie die anderen Kulte, also in dem zum Beispiel christliche Bischöfe öffentliche Ämter einnehmen konnten, auch als Richter fungieren konnten und somit erstmal den anderen kultischen Priestern gleichgestellt waren. Und das hat dann vor allem bei den Söhnen Konstantins und in deren Nachfolge im Laufe des 4. Jahrhunderts immer mehr zugenommen, sodass dann irgendwann eine echte Einheit sozusagen von christlicher Kirche und römischer Staatsmacht geherrscht hat. Und dass es wirklich eine Wende gewesen ist, ist zunächst mal dargestellt von dem christlichen Biografen oder auch Hagiographen von Konstantin, Bischof Eusebius von Caesarea, der eben ein starkes Interesse und vielleicht auch ein starkes Gespür dafür hatte, dass diese Verbündung mit der Staatsmacht der Kirche eben auch viel Macht geben könnte. Und er hat eigentlich diesen Kaiser dann auch zu dem Wendekaiser stilisiert, der also ganz bewusst sozusagen die Geschichte in eine bestimmte Richtung drehen will und dem Christentum zum Sieg verhelfen und hat ihn also fast als einen zweiten Christus dargestellt.
Sie haben jetzt gerade den Begriff Wende so ein bisschen in Frage gestellt. Können wir diesen Begriff der konstantinischen Wende denn noch benutzen?
Ja, gute Frage. Solange wir diese Wende wirklich als einen Prozess verstehen und als etwas, was den Zeitgenossen selbst vielleicht gar nicht so ganz bewusst gewesen ist, können wir das. Und ich glaube, gerade heute haben wir ja ein gutes Gespür dafür, wie schwer das ist, einzuschätzen, ob man eigentlich in einer großen Wendezeit lebt oder nicht. Und wenn wir uns die Quellen im 4. Jahrhundert anschauen, dann können wir sehen, doch, es gibt Personen, die da irgendwie gespürt haben, jetzt ändert sich wirklich etwas Grundlegendes. Aber die Auswirkungen dessen, die können die Zeitgenossen natürlich nie wirklich wahrnehmen. Man kann vielleicht sagen, es gibt einen Kaiser in der Mitte des 4. Jahrhunderts, Julian, der hat wirklich gemerkt, worum es sich handelt. Es war witzigerweise ein Neffe von Konstantin, also aus derselben Familie. Und der ist in die Geschichtsbücher eingegangen als der Abtrünnige, als der Apostat, weil der tatsächlich versucht hat, das, was er eben als die Wende wahrgenommen hat, wieder rückgängig zu machen, das Rad der Geschichte zurückzudrehen und das Christentum wieder zurückzudrängen, wollte also die heidnischen Kulte wieder einführen, wollte auch den jüdischen Tempel in Jerusalem wieder aufbauen, um wieder zurückzukommen zu diesem religiösen Pluralismus, weil er der Meinung war, dass eben die Bevorzugung des Christentums tatsächlich die Krise des Reiches sogar noch befördert hat, anstatt sie zu beenden, wie eben Konstantin es gehofft hat. Insofern würde ich sagen, das machen ja Wissenschaftler immer. Ja, wir können den Begriff noch verwenden, aber vor allem natürlich im Rückblick, aber wir müssen ihn als einen langen Prozess ansehen.
Eine letzte Frage habe ich noch, nämlich die, Sie sprachen jetzt gerade davon, wie die Kaiser diese Wende oder auch Nicht-Wende oder teilweise Wende gesehen haben. Aber wie hat denn damals eigentlich die nichtchristliche Bevölkerung das gesehen? Also wie haben die auf die konstantinische Wende reagiert?
Ja, also da ist natürlich auch erstmal die Frage, wer hat sie so wahrgenommen? Mhm. Aber wer sie so wahrgenommen hat, hat teilweise die Chance auch darin gesehen. Also es gab wie zu allen Zeiten da natürlich auch Opportunisten. Es soll zum Beispiel einen Nichtchristen gegeben haben in Rom, der mal ausgerufen hat, macht mich zum römischen Bischof und dann werde ich Christ. Die haben also gemerkt, dass Christentum salonfähig war und auch karrierefördernd sein konnte. Es gab aber natürlich auch gerade unter den platonischen Philosophen deutliche Gegner, die in ihren Schriften deutlich gemacht haben, dass eigentlich das Christentum überhaupt nicht auf der Höhe sozusagen der griechisch-römischen Kultur ist und dass die Absage an diese religiöse Toleranz und zunächst mal auch die Tatsache, dass sich das Christentum ja auch in den eher niedrigen Bevölkerungsschichten nicht ausschließlich, aber auch großer Beliebtheit erfreut hat, die also das alles als Zeichen des Niedergangs eigentlich angesehen haben.
Ja, herzlichen Dank, Frau Heiden. Professor Katharina Heiden war das, sie lehrt am Institut für Historische Theologie in Bern. Danke sehr.
Vielen Dank.
Matthias, jetzt war ja die konstantinische Wende, also die Akzeptanz des Christentums, das eine. Aber da musste ja dann auch sowas wie eine praktische Politik folgen. Wie sah die denn da aus?
Ja, das stimmt, denn nun mussten sozusagen die wesentlichen Fragen dieses Christentums geklärt werden. Konstantin war ja nach der Tetrarchie, also der Herrscher von zwei Kaisern und zwei Unterkaisern, wieder der alleinige Herrscher über das gesamte Imperium Romanum geworden. Dieser Reichseinheit sollte nun eine Religionseinheit folgen. Und dazu bedurfte es eines Konzils, das die Regeln dieser Religionseinheit festlegen sollte. Und es musste ein Streit innerhalb der Christen gelöst werden. Auf der einen Seite die Arianer. Die sagten, Gott und Jesus seien völlig verschiedene Wesen. Und auf der anderen Seite die Anti-Arianer, die sagten, Gott und Jesus seien eins. Und das Ergebnis des Konzils? Der menschgewordene Gottessohn ist wesensgleich mit Gott dem Vater. Und das war der Grundstein für die etwas später ausgearbeitete Lehre von der Trinität des christlichen Glaubens. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eins.
Ja, und das wird ja bis heute in der Kirche auch noch so gebetet, ne? Es gab aber eine wichtige Entscheidung, eine weitere, die im Februar 380 getroffen wurde. Und das war das sogenannte Drei-Kaiser-Edikt. Was genau wurde da beschlossen?
Die drei Kaiser waren Theodosius I. für den Osten des Reiches, später ab 392 über das gesamte Imperium herrschend, Kaiser Gratian für den westlichen Teil zuständig und dessen Halbbruder Kaiser Valentinian II., der in der Mitte des Reiches herrschte. Am Ende des 4. Jahrhunderts war es zu Streitigkeiten innerhalb der Bevölkerung gekommen. Es ging um den richtigen Glauben und immer noch um den Streit mit den Arianern, die die Trinität aus Vater, Sohn und Heiligem Geist ablehnten. In Konstantinopel wurde nun entschieden, dass nur der ein wahrer Christ sei, der so glaubt, wie es der Apostel Petrus den Römern überliefert habe, also die Trinität anerkenne. Alle anderen seien von nun an Häretiker. Das waren Ketzer oder Leute, die vom Glauben abwichen und das auch noch öffentlich machten. Und diese Leute seien fortan staatlicher Verfolgung ausgesetzt.
Wie entwickelte sich das ganz junge Christentum von da an praktisch weiter? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Volker Drehkoll. Er ist Spezialist für das antike Christentum an der Uni Tübingen. Hallo, Herr Drehkoll.
Hallo.
Herr Drehkoll, es sollte eine einheitliche Religion geben nach der konstantinischen Wende. Und dafür wurde dann ein Konzil einberufen, das Konzil von Nicäa 325. Wer kam denn da alles zusammen?
Hauptsächlich die Bischöfe aus dem griechischsprachigen Ostteil des Römischen Reiches und das Ziel von Kaiser Konstantin, der ja neu im Osten eigentlich als Herrscher auftrat, war, die christlichen Gruppen, die verschieden waren und sich stritten, zusammenzubringen. Daneben dem Christentum hat er aber auch die alten Formen der Religion eigentlich erstmal toleriert und akzeptiert. Also insofern darf man sich die Einheit auch nicht zu groß vorstellen, sondern es ist schon ein ziemlich buntes Gemisch.
Wie groß war denn dieses Gemisch, so damit wir uns mal eine Menge von Menschen vorstellen können?
Also die Teilnehmenden an dem Konzil von Nicäa, da geht man davon aus, dass das ungefähr 250 sind. Mhm. Wir haben spätere Listen, aber die wurden dann auch immer mal schön frisiert und weiter überarbeitet, um noch zu zeigen, dass dieser oder jener ja auch dabei war. Nicht? Also ganz zuverlässig ist es nicht, aber 250 ist eine halbwegs plausible Zahl.
Also zu beschließen, dass man eine einheitliche Religion schaffen möchte, das lässt sich ja einfach sagen, aber wahrscheinlich überhaupt gar nicht einfach machen. Was passierte denn da auf diesem Konzil?
Also einheitliche Religion bezieht sich jetzt quasi erstmal nur auf das Christentum, nicht? Mhm. Weil die anderen Religionen, die gab es ja auch alle nach wie vor. Aber im Christentum wird eben Konstantin von späteren Teilnehmern wie Eusebius von Caesarea dafür gelobt, dass er versucht hat, die Einheit herzustellen. Aber das ist natürlich dann auch immer nur ein Kompromiss. Also die verschiedenen Gruppen wurden vom Kaiser quasi mehr oder weniger gezwungen, einen Kompromiss zu schließen. Und das erklärt dann auch, warum das Konzil von Nicäa den Streit nicht beendet hat, sondern eigentlich den Streit erst so richtig ins Laufen gebracht hat.
Wie lange hat das denn gedauert, das Konzil von Nicäa?
Ein paar Wochen, also das ist im Juni 325 gewesen. An sich hatten die Bischöfe in Ankara, also dem heutigen Ankara, tagen wollen. Also unabhängig von den Plänen, die Konstantin hatte. Und Konstantin hat es dann aber verlegt nach Nicäa, um auch selbst teilzunehmen, was bemerkenswert ist, denn er war ja zu dieser Zeit gar kein Christ. Hm. Also er hatte gewisse Sympathien mal gezeigt, aber auch nicht nur fürs Christentum. Und es ist auch interessant, dass die Bischöfe ihn überhaupt in ihrer Mitte quasi ertragen oder geduldet haben. Es wird also berichtet, dass er auch gar nicht im Konzil vorsaß, sondern sich auf einem kleinen Stühlchen, goldenen Stühlchen natürlich, in ihre Mitte saß und quasi dann sehr versöhnlich auf sie eingewirkt hat. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen legendarisch überformt. Also was für harte Verhandlungen im Hintergrund geführt worden sind, das kann man manchmal nicht so richtig erkennen.
Ja, also man saß über mehrere Wochen zusammen. Die Stimmung war gemischt, wenn ich das jetzt so richtig mal rausgehört habe. Und es sollte ein Kompromiss erzwungen werden, was ja in sich schon sich auch schon recht schwierig anhört. Also das Konzil von Nicäa, können wir sagen, ist es gescheitert dann?
Gescheitert zumindest in dem Sinne, dass danach die Sache geklärt war. Also man hat dann eigentlich tiefgreifende theologische und auch kirchenpolitische Konflikte erst ausgelöst, die dann auch noch mehrere Jahrzehnte wirklich die Kirchengeschichte bestimmt haben. Also das ist schon so.
Es gab ja dann einige Jahrzehnte später ein weiteres Konzil, das Konzil von Konstantinopel. Was genau ist da passiert?
Das ist ein wesentlich kleineres Konzil. Also in der Tradition heißt es immer, dass der 150 Konzilsväter, in dem man versucht hat, diese Streitigkeiten, die nach Nicäa aufgekommen sind, nochmal neu zu klären. Und das ist letztlich auch nur gelungen durch Ausschluss einer ganzen Reihe von Gruppen, die man dann als heterodox oder als heretisch im Grunde verurteilt hat.
Was genau bedeutet das?
Also die Kirchengemeinschaft besteht ja darin, dass die Leute gegenseitig zur Eucharistie oder zum Abendmahl zugelassen sind, dass die Sakramente und auch die Weihegrade als Bischof etc. anerkannt werden. Und bestimmte Gruppen wurden quasi ausgeschlossen. Sie durften also nicht mehr an den entsprechenden Kirchen oder Weihehandlungen oder Sakramenten oder so teilnehmen. Und es verbindet sich dann ja auch mit der Förderung, der kaiserlichen Förderung für Kirchenbauten oder für bestimmte Vermögensfragen, wo diese Gruppen dann massiv benachteiligt wurden.
Ist dieses Konzil möglicherweise der Zeitpunkt gewesen, ab dem man sagen kann, dass es eine einheitliche Religion bzw. ein einheitliches Christentum gegeben hat?
Nee, also ein einheitliches Christentum hat es eben nie gegeben. Schon in neutestamentlichen Zeiten nicht. Also wenn man bei Apostel Paulus liest, welche Probleme der jetzt in Korinth und anderen Orten schon angefunden hat, an Fraktionierung, an Gegensätzen, an Streit. Und das durchzieht also die gesamte Geschichte des Christentums. Und das ist auch 381 natürlich nicht anders gewesen. Das ist schon einfach auch dann eine Differenzierung zwischen Ostkirche und Westkirche, griechischer und lateinischer Christenheit. Aber auch innerhalb jeder Tradition hat es immer große Gegensätze und eigene Gruppen gegeben, die miteinander rivalisiert haben. Also man darf sich das nicht wie so einen schönen einheitlichen Baum vorstellen, der dann so in Äste sich verzweigt irgendwann später. Mhm. Dann gibt es irgendwann die Orthodoxie und irgendwann später im 16. Jahrhundert die Reformation. Sondern das Christentum war eigentlich immer in verschiedenen Gruppen und Fraktionen und Kirchen. Und jeder hat für sich beansprucht, rechtgläubig zu sein und um die Wahrheit erkannt zu haben. Und man hat die anderen dann umso heftiger verurteilt.
Diese ganzen Kämpfe, die um das Christentum stattgefunden haben, die haben so wenig mit dem Gedanken des Christentums an sich zu tun, oder?
Nee, ich glaube, es ist eher umgekehrt, dass die einzelne Gruppe natürlich die Intention verfolgt, zu sagen, was ist wirklich das Wesentliche am Christentum? Und die Antwort auf diese Frage führt dann zu den Gegensätzen. Also ein Beispiel, 381 in Konstantinopel hat man eine Gruppe verurteilt, die gesagt hat, der Heilige Geist ist nicht direkt Teil der Trinität oder Gottes. Er gehört irgendwie zur Trinität, aber er ist ja auch in den Gläubigen, weil die Menschen die Erfahrung machen, dass sie vom Heiligen Geist getrieben werden, wenn sie was Gutes wollen. Und deswegen kann man ihn quasi nicht direkt als göttlich ansehen, weil das würde heißen, dass Gott in dem einzelnen Menschen sitzt. Also da sieht man, das sind Frömmigkeitsgrund. Und was den Leuten jetzt wichtig ist an spiritueller Erfahrung, dazu führt, dass sie eine bestimmte theologische Position vertreten. Und das führt auch dazu, dass sie da an der Stelle wenig kompromissfähig sind, weil das halten sie ja für das Wesentliche. Wenn man das auflöst, löst man quasi den christlichen Glauben auf.
Hm. Wenn wir mal versuchen, nochmal das Ganze so ein bisschen allgemeiner zu fassen zum Schluss. Wie haben, würden Sie sagen, Christen und das Christentum grundsätzlich das Römische Reich beeinflusst?
Das ist eine ganz schwer zu beantwortende Frage, weil viele Dinge nicht eindeutig christlich sind, die man in dem Zusammenhang diskutieren kann. Also zum Beispiel der Sonntag, den hat man da eingeführt. Konstantin hat den schon eingeführt. Aber es ist eben der Sonntag, also erstmal ein Tag, der mit der Sonne als Planet was zu tun hat. Mhm. Da konnten sich auch Nicht-Christen mitfinden. Dieses Verbot, dass man zum Beispiel das Gesicht bei Strafen oder Bestrafungen massakriert irgendwie, könnte was zu tun haben damit, dass es das christliche Ideal gibt, jeder Mensch ist irgendwie das Ebenbild Gottes. Mhm. Aber so ganz klar weiß man es nicht. Also insofern ist es ganz schwierig, wirklich zu sagen, das und das geht jetzt wirklich auf das Konto des Christentums. Was sicherlich so ist, ist, dass quasi die große Vielzahl der Religionen so im Laufe des 5. Jahrhunderts nach und nach ersetzt werden durch eine mehr und mehr christianisierte Gesellschaft, in der religiöse Dinge eine große Rolle spielen und die sind dann eben doch ziemlich eindeutig christlich. Und das sieht man auch in den Städten, dass sie dann anfangen, die Kirchen wirklich ins Zentrum zu bauen und die Städte um die Kirchen herum zu bauen. Also das kann man dann auch archäologisch sehen, dass so im 5., 6. Jahrhundert das Imperium Romanum in Anführungszeichen christlich wird. Und das bezieht sich in erster Linie auf den Ostteil des Römischen Reiches. Denn der Westteil, der verändert sich ja sehr schnell, weil die verschiedenen Völker, die man früher Germanen nannte, dort quasi nach und nach eigene Herrschaftsbereiche auf dem Boden des Römischen Reiches aufgebaut haben.
Professor Volker Drekoll war das. Er ist Spezialist für das antike Christentum an der Uni in Tübingen. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Drekoll.
Danke sehr.
Die konstantinische Wende, Matthias, die stand ja am Beginn einer Entwicklung, die das Christentum schließlich zur dominierenden Religion im Römischen Reich gemacht hat. Das war ja ein ganz schön wichtiger Schritt und auch ja ganz schön entscheidend für unsere Gegenwart, müssen wir sagen, ne?
Ja, ich würde sagen, eine der wichtigsten Entscheidungen für die Entwicklung Europas. Übrigens im Guten wie im Schlechten. Mit den Christen kam die teilweise gewalttätige Christianisierung auf. Mit den Christen gab es Judenpogrome und Hexenverfolgungen. Und schließlich gaben die Christen den Startschuss für die Kreuzzüge, die über 2 Jahrhunderte den Nahen und Mittleren Osten aufmischten, mit Konsequenzen bis heute. Aber es kamen mit den Christen eben auch die Klöster, in denen gelehrt und geheilt wurde, in denen zu innerer Umkehr aufgerufen wurde und in denen Wissenschaft und Lehre betrieben wurde und in denen ganz viel von dem, was wir in eine Stunde History so behandeln, aufgeschrieben, archiviert und auf diesem Wege uns erhalten blieb.
In der nächsten Folge, da geht es auch um ganz große Veränderungen. Da wird das Römische Reich nämlich geteilt. Kannst du schon mal ein bisschen anreißen, worüber wir da reden werden?
Ja, also nach dieser konstantinischen Wende wird dann sehr schnell klar, dass das riesige Reich nicht immer und überall gleichzeitig zu verteidigen und zu verwalten ist. Und deswegen werden die Aufgaben auf 2 Zentralen verteilt. Neben Rom wird Konstantinopel die 2. Machtzentrale des Reiches. Aber die beiden Reichshälften sind Teil des gemeinsamen Imperium Romanum. Aber es gibt fortan 2 Kaiser, einen oströmischen und einen weströmischen.
Also aus dem großen Römischen Reich, das wir jetzt über mehrere Folgen haben wachsen sehen werden, ganz vereinfacht gesagt 2. Wie und warum, das besprechen wir in der nächsten Woche. Macht's gut bis dahin. Ich bin Steffi Orbach. Tschüss und bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.